NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Willkommen, meine Damen und Herren. Und das sind einige unserer Themen. Nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Oberbürgermeister Schrammer will nicht mehr für das Amt kandidieren. Wegen des Umgangs mit den Problemen der HSH Nordbank. Kieler Wirtschaftsminister Manette tritt zurück. Vor dem G20-Finanzgipfel in London. Arbeitsminister beraten über soziale Folgen der Wirtschaftskrise. Zu dem anstehenden Gipfel auch unser Kommentar. Einsatz für Versöhnung der Völker, Lev Kopelev-Preis für den Schriftsteller Siegfried Lenz. Außerdem, wie gewohnt am Wochenende, das Wichtigste vom Sport. Die genauen Hintergründe und Ursachen des Einsturzes des Kölner Stadtarchivs sind noch nicht geklärt. Viel Kritik gab es aber sehr schnell am Krisenmanagement von Oberbürgermeister Fritz Schrammer. Der CDU-Politiker hat nun die Konsequenzen gezogen. Heute kündigte Schrammer an, dass er bei der nächsten Wahl im August nicht mehr antreten werde. Aus Köln, Frank Überall.
Fritz Schrammer trat zusammen mit seiner Ehefrau sichtbar angegriffen vor die Presse. Es war ein improvisiertes Treffen mit viel zu vielen Journalisten in einem viel zu kleinen Raum. Ein Wort der Selbstkritik war in der verlesenen Erklärung von Fritz Schrammer nicht zu hören. Rückfragen ließ er nicht zu. Bisher hatte er immer betont, im Zusammenhang mit dem Einsturz des historischen Archivs in Köln, bei dem zwei Menschen getötet wurden, keinerlei politische Verantwortung zu tragen. Von den politischen Gegnern, aber zuletzt auch aus den eigenen Reihen, war er dafür scharf angegriffen worden. Jetzt zog er daraus nach einer längeren Diskussion mit seiner Frau die Konsequenzen.
Weil ich alles tun will, dieser Verantwortung gerecht zu werden, habe ich mich entschlossen, ja, ich darf sagen, hier haben wir uns entschlossen, dass ich meine Kandidatur als Oberbürgermeister für die nächste Legislaturperiode zurückziehe.
Er habe mehrfach an den politischen Gegner appelliert, das Unglück aus dem Wahlkampf herauszuhalten, sagte Schrammer. Trotzdem sei spekuliert, verdächtigt, verunglimpft und vorverurteilt worden. Der Rückzug von der Kandidatur sei für ihn der einzige Weg, der politischen Kultur in Köln zu nutzen. Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. Er habe noch viele Pläne gehabt, betonte Schrammer. Umso mehr hatten ihn die Angriffe belastet. Er habe beim Krisenmanagement nach dem Unglück versagt.
Ich bin heute, genau wie unmittelbar nach dem Einsturz des historischen Archivs, der festen Überzeugung, dass dieses Unglück und seine Folgen für Köln etwas ganz außerordentlich Schwerwiegendes ist. Etwas, bei dem es sich verbietet, zu den üblichen politischen Ritualen überzugehen. Bei dem es sich vor allen Dingen verbietet, politischen Profit daraus zu saugen.
Schrammer hatte bereits am Sonntagmorgen politische Termine abgesagt. Zuvor hatten Medien berichtet, dass die nordrhein-westfälische CDU wegen der Kritik an Schrammers Krisenmanagement um die Chancen bei der Kommunal- und Bundestagswahl im Herbst fürchte. Der rot-grüne Oberbürgermeisterkandidat Jürgen Rothaas wies in einer ersten Stellungnahme den Vorwurf Schrammers zurück, man habe Wahlkampf mit dem Unglück gemacht.
Wenn man sieht, wie verheerend das Bild Kölns in der Öffentlichkeit ist, wie auch die überregionalen Medien Kritik geäußert haben an der Art und Weise, wie die Krise gemanagt wurde, dann hat das nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern ist eine Wahrnehmung, die bundesweit deutlich machte, dass hier das Stadtoberhaupt überfordert war.
Fritz Schrammer war bereits rechtsgültig von der Kölner CDU als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl im Herbst nominiert und öffentlich vorgestellt worden. Nun muss die Union in der viertgrößten Stadt Deutschlands erneut auf die Suche nach einem geeigneten Bewerber gehen. Es wird spekuliert, dass der Kölner Notar Konrad Adenauer antreten könnte. Der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers saß schon einmal von 1999 bis 2004 im Kölner Stadtrat und war dort Vorsitzender des Kulturausschusses. In den vergangenen Wochen hatte er sich mehrfach in den Medien kritisch zum Zustand der skandalgebeutelten Kölner CDU geäußert.
In Köln zieht also Oberbürgermeister Schrammer seine Kandidatur zurück. Einen sofortigen Rückzug hat es heute in Kiel gegeben. Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Werner Manette hat sein Amt niedergelegt. Als Grund nannte der CDU-Politiker die Probleme mit der HSH Nordbank. Die Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein hatte im vergangenen Jahr wegen der Finanzkrise Verluste in Milliardenhöhe gemacht. Aus Kiel berichtet Stefan Bünke.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Carstensen ist vom Rücktritt seines Wirtschaftsministers offenbar völlig überrascht worden. Am Mittag informierte ihn Werner Manette darüber, dass er um seine Entlassung bittet. Grund für den Rücktritt ist der Umgang der Landesregierung mit der angeschlagenen HSH Nordbank. Er trage zwar den Rettungsplan, auf den sich Schleswig-Holstein und Hamburg verständigt haben, mit, so Werner Manette, aber
ich bin fest davon überzeugt, wenn man rechtzeitig sich darum bemüht hätte und den SOFIN eingeschaltet hätte, hätte man auch andere Lösungen finden können. Das Ganze ist meines Erachtens nicht professionell abgelaufen und mich hat vor allen Dingen doch einmal die Informationspolitik gestört. Ich bin Mitglied der Landesregierung und mir ist nur unter hartem Kampf Zugang zu Informationen gegeben worden, die ich für meine Entscheidungsbildung dringend brauchte.
Leicht sei ihm der Schritt nicht gefallen, so Werner Manett.
Man sollte sich ja von Emotionen frei machen, aber ich kann dies nicht. Vor allen Dingen, weil ich Herrn Carstensen sehr schätze. Ich glaube, er macht einen guten Job, aber ich muss von ihm auch erwarten, dass er die besten Leute um sich schart, vor allen Dingen dann, wenn es gilt, Probleme zu lösen. Und wir haben bei der HSH Nordbank ein großes Problem.
Völlig überrascht vom Rücktritt des Wirtschaftsministers von Schleswig-Holstein zeigte sich auch der Landesvorsitzende der SPD, Ralf Stegner.
Das ist eine Überraschung, vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie Herr Manett seinen Rücktritt begründet. Im Übrigen ist natürlich die HSH Nordbank-Angelegenheit eine außerordentlich schwierige. Und das zeigt sich ja schon daran, dass die Landtagsfraktionen von SPD und CDU sehr intensiv auch Anforderungen gestellt haben. Da tut sich niemand leicht mit. Was die Vorwürfe angeht, die Herr Manett macht, dazu will ich mich heute nicht äußern. Das muss man erstmal sehr sorgfältig prüfen.
Die Opposition in Schleswig-Holstein sieht die Landesregierung nach diesem überraschenden Rücktritt von Werner Manett und seiner harschen Kritik am Krisenmanagement im Zusammenhang mit der HSH Nordbank am Ende. Wenn der Minister schon kein Vertrauen mehr in die Regierung habe, wie sollten es dann die Bürger haben, so beispielsweise die Vorsitzende der Grünen, Marlies Fritzen. Kommenden Freitag entscheidet der Landtag von Schleswig-Holstein über die Milliardenhilfe für die angeschlagene Landesbank. Der Rücktritt dürfte den Gegnern des Rettungsplans neue Nahrung geben. Und Ministerpräsident Carstensen gerät in eine schwierige Situation. Einen Mann aus der Wirtschaft wollte der Regierungschef vor 9 Monaten für dieses Ressort als Nachfolger für Dietrich Austermann. Nun muss er, ein Jahr vor der Landtagswahl, einen neuen Kandidaten finden. Und dies mitten in der Krise, die zunehmend auch Betriebe im Norden trifft. Wer die Nachfolge von Werner Manett antreten könnte, ist noch unklar. Ministerpräsident Carstensen selbst wollte sich dazu nicht äußern.
Bei der Deutschen Bahn zieht die Datenaffäre weiter Kreise und damit wächst auch der Druck auf Hartmut Medon. Der Ruf nach seinem Rücktritt wird immer lauter. Doch der Bahnchef hält die Vorwürfe für unberechtigt, sieht keinen Grund, das Handtuch zu werfen. Die Luft für Medon wird aber immer dünner, Gerd Debenbruck berichtet.
Bahnchef Hartmut Medon will morgen Vormittag endlich wieder etwas Erfreuliches verkünden. Überschattet von der Datenaffäre präsentiert die DB AG ihre wirtschaftliche Bilanz. Die Zahlen sind gut, der Umsatz stieg deutlich an und auch der Gewinn kann sich sehen lassen. Die Frage, die dem Vorstandsvorsitzenden der Bahn aber auch morgen gestellt werden wird, hat er heute nochmals per Interview in der Bild am Sonntag beantwortet. Hartmut Medon will im Amt bleiben. Er verweist auf seine Erfolge und wirft den Kritikern politische Motive und Stimmungsmache vor. Auch wenn es offiziell seitens eines Regierungssprechers heißt, für Schlussfolgerungen aus dem Bericht der externen Prüfer sei der Aufsichtsrat zuständig, so fällt doch auf, dass sich kaum noch Koalitionspolitiker für Medon stark machen. Die Opposition verlangt ohnehin unisono seine Abberufung und von Guido Westerwelle FDP über Fritz Kuhn, die Grünen bis Dietmar Bartsch von den Linken ist die Adressatin dieser Forderung Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Kanzleramt sieht man unterdessen die Gefahr, durch eine wochenlange Hängepartie selbst in Mitleidenschaft und Mithaftung gezogen zu werden. Der Berliner Tagesspiegel berichtet, Medon könne nicht mehr von einer schützenden Hand im Kanzleramt ausgehen. Und auch auf den Koalitionspartner SPD kann der Bahnchef nicht mehr zählen. Zwar sagte Parteichef Franz Müntefering heute in Hamburg, erst solle der für Mai erwartete Untersuchungsbericht abgewartet werden, aber in Sachen Bahn hat in der SPD die Basis schon des Öfteren ihre Führung zu Kurswechseln gezwungen. Der Mann muss weg, forderte Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit kurz und bündig, sowie stellvertretend für viele, die Medons baldige Abberufung wünschen. In Berlin wird kolportiert, die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits. Eskaliert war die Situation am Freitag, als auf der Aufsichtsratssitzung neue Details bekannt wurden. So waren nicht nur massenhaft Daten von Bahnmitarbeitern und Geschäftspartnern abgeglichen, sondern auch der E-Mail-Verkehr ausgewertet sowie Gewerkschaftsmails an ihre Mitglieder gelöscht worden. Hinweise auf Straftaten durch Mitarbeiter der Bahn gebe es aber nach wie vor nicht. So jedenfalls ihr wahrscheinlich noch Chef Hartmut Medon.
Anders als bei seinem Vorgänger steht für US-Präsident Barack Obama der Klimaschutz ganz oben auf der Tagesordnung. Wie aber wird sich diese Kehrtwende konkret auswirken, beziehungsweise wie wird sie aussehen? Ein erster Testfall ist die UN-Klimaschutzkonferenz, die heute in Bonn begonnen hat. Mehr als 2000 Delegierte sind am Rhein zusammengekommen, um unter anderem die Weltklimakonferenz in Kopenhagen Ende des Jahres vorzubereiten. Über den Auftakt des Treffens in Bonn Informationen von Detlef Repen.
Die USA werden mit ganzer Kraft an diesem Verhandlungsprozess teilnehmen. Aber das bedeutet nicht, dass die USA auf einem weißen Pferd in den Saal reiten und alle Probleme lösen. Das können wir nicht. Alle Augen der 2600 Delegierten aus 175 Ländern dieser Erde sind auf Todd Stern gerichtet. Er ist Sondergesandter von US-Präsident Barack Obama in Klimaverhandlungen. Ein hagerer und sehr freundlich sprechender Mann. Und er macht Hoffnung. Die USA sind wieder dabei beim Klimaschutz. Wir wollen die verlorene Zeit wieder aufholen. Die USA zweifeln nicht mehr an der Wissenschaft, an der Dramatik der Lage und an der Größe der Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Diese Konferenz in Bonn fällt keine Entscheidung. Sie formuliert nicht einmal den Vertragsentwurf für den entscheidenden Klimagipfel in Kopenhagen Ende des Jahres vor. Trotzdem sind die kommenden 10 Tage harte Kost selbst für die erfahrenen Klimaverhandler. Denn in Bonn müssen nicht nur neue, höhere Ziele zur CO2-Einsparung für alle Industrieländer errechnet werden. Erstmals soll auch eine Zielvereinbarung für die Kohlendioxidemissionen von zum Beispiel China und Indien gelten, die sich natürlich sträuben, den Karren für die großen Klimazerstörer wie die USA und Europa aus dem Dreck zu ziehen. Deshalb ist der dritte dicke Verhandlungsbrocken die Finanzen. Ivo de Boer, der Generalsekretär der UNO-Klimaschutzrahmenkonvention. Es ist nicht vernünftig, Klimaschutzmaßnahmen von Entwicklungsländern zu erwarten, die sich vornehmlich um ihre wirtschaftliche Entwicklung und Armutsbekämpfung kümmern müssen, ohne finanzielle Hilfe durch die Hauptverschmutzer. Die Rede ist von einem Milliarden, wenn nicht Billionen Euro schweren Fonds, aus dem solche Maßnahmen finanziert werden können. Keiner der Delegierten hegt die Hoffnung, dass diese 11 Konferenztage in Bonn locker und leicht zu meistern sind. Im Juni kommen sie im selben Tagungshotel erneut zusammen. Dann muss nach den UNO-Regeln der Entwurf eines neuen Klimaschutzvertrages fertig sein. Dazwischen diskutieren Europäer und Amerikaner noch mehrmals auf eigenen und gemeinsamen Konferenzen. Aber verhandelt und gefeilscht über einen künftigen Klimavertrag von Kopenhagen wird nur in Bonn.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Der G20-Finanzgipfel in der kommenden Woche in London wirft seine Schatten voraus. An diesem Wochenende gingen in Europa Zehntausende auf die Straße, um gegen die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftspolitik zu protestieren. Denn am Donnerstag wollen die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in der britischen Hauptstadt darüber beraten, wie man die Krise in den Griff bekommen könnte. Bereits heute kamen allerdings die Arbeitsminister der G8-Staaten in Rom zusammen. Im Mittelpunkt stehen die sozialen Auswirkungen der Finanzkrise. Aus der italienischen Hauptstadt meldet sich Gregor Hoppe.
Alles wartet schon auf das G20-Treffen in London in der kommenden Woche. Aber die italienische G8-Präsidentschaft legt Wert darauf, dass das Treffen der Arbeits- und Sozialminister im italienischen Außenministerium zu Rom das erste seiner Art sei, das direkte Antworten auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sucht. Ab morgen wird der Kreis der G8-Minister dann erweitert, um die Vertreter und Amtskollegen aus China, Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika und Ägypten. Dennoch steht dahin, ob das Treffen konkrete Ergebnisse bringt. Zu unterschiedlich scheinen die nationalen Lösungswege zu sein zu den ausgegebenen Zielen. Wie kann man die Arbeitslosigkeit einigermaßen im Zaum halten und die Löhne vor einem zu starken Absinken bewahren? Während Bundesarbeitsminister Olaf Scholz beispielsweise über einen befristeten Einstieg des Staates bei Opel öffentlich nachdenkt, scheut die Regierung Berlusconi solche Planspiele wie der Teufel das Weihwasser. Als eines der höchst verschuldeten Länder der Welt sieht Italien in diesem Punkt für sich keinen Spielraum. Arbeits- und Sozialminister Maurizio Sacconi weist jede Forderung von Seiten der Unternehmen, aber auch der Gewerkschaften nach höheren Staatsgeldern von sich und erläutert zumeist nur sehr allgemein, was seiner Meinung nach zu tun sei, um Arbeit und Familieneinkommen zu sichern. Zweifellos stellen Stabilität, Liquidität und Beschäftigungsfähigkeit die drei notwendigen Achsen eines Eingriffs dar, den es braucht, das Vertrauen wiederherzustellen oder national dazu beizutragen, dass das Vertrauen international wieder entsteht. An Unmutsäußerungen aus den Regierungen der Teilnehmerländer fehlt es vor Beginn des G8-Treffens in Rom nicht. Brasiliens Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva hat vorgestern erst ausdrücklich die Industrieländer für die Weltfinanzkrise verantwortlich gemacht. Es gehe nicht an, so Lula bei einem Besuch des britischen Premiers Gordon Brown, dass Schwarze und Indianer für eine Krise zahlten, die von weißen Menschen mit blauen Augen gemacht worden sei. Kommt sein Ressortchef mit einer ähnlich konstruktiven Haltung nach Rom, dann ist noch nicht mal mit Gedankenimpulsen bei der Konferenz zu rechnen. Der britische Handelsminister Peter Mandelson erklärte gar rundweg, die Ära der G8 sei ohnehin vorüber. Massiven Unmut brachte gestern in Roms Innenstadt nach Veranstalterangaben eine Menge aus 50.000 jungen Menschen gegen das G8-Treffen vor. Studentengruppen forderten mehr Geld für die Ausbildung und bewarfen aus dem Demonstrationszug heraus das Bildungsministerium mit Eiern und Böllern. Zugleich griffen die Slogans und Spruchbänder der autonomen Basisgewerkschaften die Vertreter der Regierung Berlusconi heftig an. Ein Ministeriumsgebäude wurde mit Schuhwürfen bedacht. Zweifellos vermissen viele Italiener im Umgang des Premiers Silvio Berlusconi selbst mit den sozialen Folgen der Krise eine gewisse Ernsthaftigkeit. Der Multimilliardär hat öffentlich bislang lediglich Ratschläge erteilt wie, wer nun in der Krise seine Arbeit verliere, der müsste sich eben eine neue suchen. Zwar steht Berlusconi in Umfragen vollkommen unangefochten an der Spitze, doch selbst einige seiner Vertrauten halten solche Auftritte für deplatziert.
In der kommenden Woche also der G20-Gipfel in London. Über die richtige Strategie zur Bekämpfung der Finanzkrise sind sich die großen Industrienationen aber weiterhin nicht einig. Vor allem die USA haben ganz andere Vorstellungen als die Europäer. Zu den unterschiedlichen Rezepten jetzt unser Kommentar. Er kommt aus Brüssel von Wolfgang Landmesser.
Neulich im Erdgeschoss der EU-Kommission. Der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman ist zu Besuch in Brüssel. Neben ihm am Mikrofon EU-Industriekommissar Günther Verheugen. Zwei Männer, zwei ökonomische Welten. Der Amerikaner fordert ein zweites europäisches Konjunkturpaket, mindestens doppelt so groß wie bisher. Andernfalls drohe der wirtschaftliche Untergang. Der Europäer will erst einmal abwarten, wie das bereits beschlossene Konjunkturprogramm zu wirken beginnt, und verweist auf das europäische Sozialsystem. In der Krise fließen ganz automatisch zusätzliche Staatsausgaben in Milliardenhöhe, um Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu finanzieren. Das Loblied auf die europäischen Sozialsysteme wird auf dem G20-Gipfel in der kommenden Woche kaum die Rettung bringen. Denn im Moment sieht es nicht danach aus, dass der europäische Beitrag im Kampf gegen die Krise reichen wird. Genau die falsche Reaktion war der Kommentar des tschechischen Minister und europäischen Ratspräsidenten Topolánek. Der Weg in die Hölle sei das amerikanische Ausgabenprogramm, sagte er in der vergangenen Woche vor dem Europaparlament. Die Situation lässt sich nicht beschönigen. Es gibt derzeit keine Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung, nicht in diesem und auch nicht im nächsten Jahr. Auf Abwarten zu schalten, ist deswegen die falsche Strategie. Natürlich kann keiner voraussagen, wie es jetzt weitergeht mit der Wirtschaft. Grundsätzlich gibt es zwei Alternativen. Die Krise verläuft wie ein U, also es geht steil abwärts und nach einer Durststrecke wieder steil nach oben. Oder eher wie ein L. Nach dem Absturz folgt eine lange Phase der Stagnation. Im zweiten, natürlich viel schlimmeren Szenario, müssen die Staaten handlungsfähig bleiben und vor allem gemeinsam dagegenhalten. Ein neues Konjunkturpaket könnte in ein paar Monaten also nochmal Schub bringen. Das bedeutet, Europa darf den Amerikanern in London auf keinen Fall einen konjunkturpolitischen Korb geben, sondern die USA und die wirtschaftsstarken europäischen Länder sollten schon jetzt neue Konjunkturprogramme abstimmen, für den Fall, dass die Aussichten so trüb bleiben. Die Europäer haben recht, mit einem Auge immer auch auf die Zeit nach der Krise zu schauen, wie der Staat dann die enormen Schuldenberge bewältigen kann. Aber im Moment ist die Gefahr größer, dass die Wirtschaft vollkommen erlahmt und die Deflation Millionen Menschen in Not bringt. In den USA ist die Krise schon viel greifbarer als in den meisten europäischen Ländern. Die Zahl der Arbeitslosen steigt bereits in erschreckendem Ausmaß. Auch in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden drohen bald massive Jobverluste. Spätestens, wenn es soweit ist, werden die europäischen Regierungen dem politischen Druck ohnehin nicht mehr standhalten können und nachlegen müssen. Warum also nicht jetzt in London eine gemeinsame transatlantische Konjunkturpolitik beschließen? Die Alternative wäre wirklich der Weg in die Hölle.
Wolfgang Landmesser kommentierte: In dem kleinen Balkanstaat Montenegro wird heute ein neues Parlament gewählt. Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten, denn seit fast 20 Jahren hat dort Regierungschef Milo Djukanovic das Sagen. Kritiker nennen ihn auch spöttisch den König von Montenegro. Mit der vorzeitig angesetzten Abstimmung will Djukanovic seine Macht weiter festigen. Aus der Hauptstadt Podgorica meldet sich Andrea Mühlberger.
Milo Djukanovic, Machthaber an der Adria mit Ewigkeitsanspruch, will es noch einmal wissen. Bis auf kleine Unterbrechungen zieht er seit den frühen 90er Jahren die Strippen in Montenegro, wahlweise als Premier oder Präsident. Und es spricht viel dafür, dass der 47-Jährige sein Dauerabonnement auf den Regierungsposten behalten wird. Seine wendekommunistische Partei DPS hat bisher noch jede Parlamentswahl gewonnen. Mit dem Wahlspruch sicher tritt sie dieses Mal zusammen mit kleineren Parteien an, als Bündnis für ein europäisches Montenegro. Ein bisschen Nervosität ist dennoch im Spiel. Erste Anzeichen der globalen Finanzkrise sind inzwischen auch im aufstrebenden Montenegro erkennbar, in der einnahmeträchtigen Tourismusbranche und in der Industrie. Premier Djukanovic und sein Machtapparat hielten es dafür sicherer, das Volk wählen zu lassen, bevor die Krise den kleinen Adria-Staat mit voller Wucht beutelt. Auf seiner Abschlusskundgebung in der Hauptstadt Podgorica empfiehlt der ewige Premier sich deshalb auch als Mann mit Weitblick, der schon ganz andere Situationen gemeistert hat. Montenegro braucht auch dieses Mal einen zuverlässigen Hausherrn, einen Hausherrn mit Kämpfer- und Siegernatur. Einen Hausherrn, der das Land bereits sicher durch Jahre des Krieges, durch NATO-Bomben und durch Zeiten rigoroser Sanktionen geführt hat, hinein in die staatliche Unabhängigkeit und ins Vorzimmer der Europäischen Union. Gemeint ist der angepeilte EU-Beitritt Montenegros. Um ihn schneller zu erreichen, hatte sich das Balkanland mit seinen gerade mal 650.000 Einwohnern vor rund 3 Jahren per Referendum von Serbien abgespalten. Für die anstehenden Verhandlungen mit Brüssel will der Hausherr jetzt den vollen Zuspruch seiner Familie, so die offizielle Begründung für die vorgezogenen Neuwahlen. Der Begriff Hausherr ist bezeichnend für Djukanovics Weltbild und seinen familiär-patriarchalisch organisierten Machtapparat. Finanzen und Politik sind in Montenegro eng verflochten. Djukanovics Bruder Arzo ist Besitzer des größten Geldinstituts des Landes. Die krisengeschüttelte Bank bekam als erste finanzielle Hilfe vom Staat. Gebetsmühlenartig wirft die Opposition Djukanovic vor, er und sein Clan hätten Montenegro in einen Privatstaat und Selbstbedienungsladen verwandelt. Wenn die Regierung das Land nicht so ausplündern würde, dann hätten wir in Montenegro Zustände wie in der Schweiz, versucht der Oppositionspolitiker Andrija Mandic von der serbischen Partei Nova, die Wähler gegen die Regierung zu mobilisieren. Doch gerade die mangelnde Geschlossenheit der Opposition macht es Milo Djukanovic leicht, seinen Machtapparat von Wahl zu Wahl weiter auszubauen. Ein Regierungswechsel ist unter solchen Voraussetzungen schwer vorstellbar, schon gar nicht in Krisenzeiten, in denen man lieber auf das Altbewährte setzt.
Ein Bericht von Andrea Mühlberger. In Köln ist heute der Schriftsteller Siegfried Lenz mit dem Lev Kopelev-Preis für Frieden und Menschenrechte ausgezeichnet worden, weil sich der 83-Jährige unermüdlich für die Annäherung der Völker eingesetzt habe, so die Begründung. Siegfried Lenz gehört zu den bedeutendsten Autoren der deutschen Literatur. Über die Preisverleihung, zu der auch viel politische Prominenz gekommen war, Sophie Schulenburg.
In seiner Laudatio würdigte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers Siegfried Lenz als politischen und heimatverbundenen Schriftsteller. Er habe Generationen von Deutschen Orientierung gegeben.
Lieber Herr Lenz, Sie haben mit Ihren Schilderungen der deutschen Verfasstheit vielen Menschen zu einem neuen Deutschlandbild verholfen. Einem Deutschlandbild jenseits nationalistischer Enge, jenseits verständnisloser Gleichgültigkeit.
Der Vorsitzende des Lev-Kopelev-Forums, Fritz Pleitgen, lobte das Eintreten von Lenz für die Versöhnung von Deutschen und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Hand ausstrecken, die Menschen in Europa zusammenbringen, darin sah Lev-Kopelev das Verdienst der deutschen Nachkriegsliteratur. Nicht zuletzt bei Ihnen, Herr Lenz. Ihre Bücher sind in 30 Sprachen übersetzt worden und haben 25 Millionen Menschen erreicht. Besser sind Friedensbotschaften nicht unter die Menschen zu bringen.
Der 83-jährige Schriftsteller nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen. In seiner Rede erinnerte Siegfried Lenz an seinen langjährigen Freund Lev Kopelev, den russischen Schriftsteller und Humanisten, der 1997 im Alter von 85 Jahren in Köln starb.
Lew Kopelew lebte für seine Überzeugung, dass zur Freiheit des Menschen die Freiheit des Wortes gehört. Wo immer es ihm möglich war, handelte er gegen die Willkür einer despotischen Macht. Ehren wir diesen Mann, nehmen wir seine Worte auf, in denen er in mitleidloser Zeit an die Macht des Mitleids erinnert. Bewahren wir, was er hinterlassen hat. Es gibt nur wenige seinesgleichen. Ich danke Ihnen.
Siegfried Lenz selbst wurde 1926 in Ostpreußen geboren und schrieb unter anderem die Romane Deutschstunde und Heimatmuseum. Ab Mitte der 60er Jahre setzte er sich wie Günter Grass für die Ostpolitik im Sinne von Willy Brandt ein. 1970 reiste er an der Seite des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt zur Unterzeichnung des Warschauer Vertrags nach Polen. Der ihm heute verliehene Lew Kopelew-Preis wird seit 2001 vergeben. Zu den Preisträgern zählen unter anderem der Theologe Hans Küng und die Minenräumorganisation Halo Trust.
Und wir kommen nun zum Sport. Es geht unter anderem um den Auftakt der Formel 1, um eine Nachlese zum Länderspiel gegen Liechtenstein und Handball. Alles Weitere nun von Ingmar Dehnecke, der zu uns ins Studio gekommen ist.
Ja, ganz aktuell der Blick zum Handballsport. Der THW Kiel ist in der Champions League in Kroatien im Einsatz. Im Viertelfinal-Hinspiel beim kroatischen Vertreter Zagreb. Die Partie läuft noch, ein paar Minuten sind noch zu spielen und Kiel führt mit 24-23. Gleich gibt es nochmal einen kurzen Zwischenstand dazu. Im Europapokal der Pokalsieger hat die HSG Nordhorn gegen die Ungarn aus Szeged gewonnen mit 34-25. Auch hier war es das Hinspiel im Viertelfinale. Ebenso im EHF-Pokal Gummersbach konnte vorlegen, kam bei den Franzosen von Ivry zu einem 33-27. Kurzer Blick in der Bundesliga. Dort gab es folgende Ergebnisse. Hamburg siegte in Berlin mit 35-27. Minden unterlag Wetzlar 25-29. Unterdessen hat der Europäische Handballverband Maßnahmen bekannt gegeben, mit denen in Zukunft die Manipulationen von Spitzenspielen verhindert werden sollen. Unter anderem soll es für die Spitzenpartien einen Pool von Top-Schiedsrichtern geben, die auch besser bezahlt werden. Bereits heute früh gab es das erste Formel-1-Rennen der neuen Saison, den Großen Preis von Australien. Ein Rennen mit Nachspiel aus Melbourne, Oliver Frick.
Drama um Sebastian Vettel. Doppelsieg für neues Brawn-Team. Attraktives Debütrennen dank neuer Regeln. Zum Auftakt der Saison siegte Jenson Button im brandneuen Brawn-Mercedes vor seinem Teamkollegen Rubens Barrichello. Weltmeister Lewis Hamilton wurde Dritter. Sebastian Vettel schied im Red Bull Renault kurz vor Rennende an zweiter Stelle liegen nach einer Kollision aus und wurde noch dazu mit einer Zurückstufung um 10 Startplätze beim nächsten Rennen bestraft. 100.000 Zuschauer erlebten einen attraktiven Grand Prix, bei dem Timo Glock im Toyota Vierter und Nico Rosberg im Williams Sechster wurde.
Liechtenstein glanzlos besiegt, Cardiff fest im Blick. Am Mittwoch trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft im zweiten WM-Qualifikationsspiel des Jahres auf Wales. Aus dem DFB-Lager berichtet Armin Lehmann.
Heute war der Hamburger Piotr Trochowski in dieser Woche erstmals voll belastbar. Er wird mit nach Wales reisen, während Bundestrainer Joachim Löw auf Keeper René Adler endgültig verzichten wird. Die Ellenbogenverletzung Adlers ist immer noch nicht vollständig auskuriert. Leicht angeschlagen ist nach dem gestrigen Spiel Marco Marin. Doch der kleine Gladbacher wird in Wales im Kader stehen. Dort beginnen wird definitiv Stürmer Mario Gomez, der gestern von den Leipziger Fans phasenweise ausgepfiffen wurde und mittlerweile seit über einem Jahr auf ein Tor im Dress der deutschen Mannschaft wartet. Aber Gomez genießt weiterhin das Vertrauen des Bundestrainers.
Ihre lange Saison beendet haben heute die Biathleten. Im russischen Chanty-Mansisk wurden in zwei Massenstartrennen noch einmal Weltcup-Punkte verteilt. Bei den Damen wurde Kati Wilhelm Sechste und verpasste damit ganz knapp den Weltcup-Gesamtsieg, den sich die Schwedin Helena Jonsson sicherte.
Ich habe versucht, nochmal alles zu geben, aber da war ich heute auf der Strecke auch nicht stark genug. Und deswegen hat es halt nicht gereicht. Und ich meine, Helena mit dem zweiten Platz zum Schluss unter den Bedingungen, ich denke mal, da hat sie es auch wirklich verdient.
Biathletin Kati Wilhelm, deren Teamkollegin Simone Hauswald heute siegte. Bei den Männern holte der Norweger Ole Einar Bjørndalen den Gesamtweltcup. Michael Greis wurde als bester deutscher Vierter. Und im letzten Saisonrennen war der Viertplatzierte Andreas Birnbacher der Beste im deutschen Team. Es gewann der Österreicher Simon Eder. Und ein abschließender Blick nochmal zum Champions League Viertelfinale im Handball. Kiel führt 5 Minuten vor Schluss mit 25-24.
Das Sportgeschehen zusammengefasst von Ingmar Dänecke. Und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.